Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 28. Februar. Zusammengestellt von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die Themen heute: Was bringt eine höhere Besteuerung großer Vermögen? Das grüne Bewusstsein der Nazis, das Treiben der braunen Ökologen? Aktionstag für Mumia Abu-Jamal, auch nach der Verlegung aus der Todeszelle. Und nach Griechenland nun Portugal, wie das Land unter dem Sparzwang leidet. Die privaten Nettovermögen in Deutschland sind viermal so hoch wie die öffentliche Schuld. Trotzdem verzichtet der Staat auf eine nennenswerte Besteuerung großer Vermögen. Weshalb werden gerade die reichen Deutschen vom Steuerrecht geschont? Das wollte Lora München von Professor Dr. Lorenz Jarras wissen, der im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung eine Untersuchung zu diesem Thema geleitet hat.
Höhere Einkommen werden nicht generell zu niedrig besteuert. Zum Beispiel höhere Lohneinkommen werden unseres Erachtens sehr hoch besteuert, mit in der Spitze fast 50%. Das ist unseres Erachtens schon vielleicht etwas zu hoch. Unser Argument ist, dass Vermögenseinkommen in Deutschland nicht oder fast nicht besteuert werden. Der Unterschied wird vielleicht klar, wenn man einen Rechtsanwalt oder Arzt ansieht. Der Rechtsanwalt oder Arzt muss seine laufenden Einkommen aus Rechtsanwaltstätigkeit oder ärztlicher Tätigkeit relativ hoch versteuern, in der Spitze mit bis fast 50%. Wenn er aber entsprechende Vermögenswerte geerbt hat, zahlt er de facto fast keine Erbschaftssteuer. Und wenn er Vermögenserträge aus diesen Vermögen erzielt und sie ihm nicht direkt zufließen, ist es in Deutschland völlig steuerfrei. Und selbst wenn sie ihm zufließen, dann muss er nur 25% Abgeltungssteuer bezahlen. Und das muss man jetzt in Bezug setzen zum normalen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der muss in der Spitze für Lohnerhöhungen schon bei Bruttolöhnen von 1.500 € bis zu 60% Steuern und Sozialabgaben bezahlen. Also wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, der normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigte muss schon bei geringen Löhnen ab 1.500 € Monatsbrutto für Lohnerhöhungen 60% bezahlen. Der selbstständige, Gutverdienende bezahlt für zusätzliche Einkünfte verheiratet über 100.000 € im Jahr, also in der Größenordnung über 8.000 € im Monat, zahlt er bis zu 50% Steuern. Und alle diejenigen, die Vermögenseinkommen haben, bezahlen de facto praktisch gar keine Steuern. Und nur wenn sie ihnen die Vermögenseinkommen zufließen, dann müssen sie 25% Abgeltungssteuer zahlen. Und das ist sozusagen die völlige Imbalanz des deutschen Steuersystems.
Da geht es ja auch um die sogenannte horizontale Gerechtigkeit, die bedeuten sollte, dass Einkommen nicht doppelt besteuert wird.
Was heißt denn doppelt besteuert? Wer der Meinung ist, dass wenn ein Einkommen einmal besteuert wird, es nie mehr nochmal besteuert werden darf, der argumentiert ja, dass Kapitaleinkommen in Zukunft steuerfrei sein müssen, unter der Annahme, dass das Vermögen, das zu den Kapitaleinkommen führt, aus versteuerten Einkommen stammt. Wenn wir diese Annahme mal treffen, dann führt die Behauptung, Einkommen dürfen nie doppelt besteuert werden, genau zu diesem Ergebnis. Ich weise darauf hin, dass dann zum Beispiel auch die Mehrwertsteuer abgeschafft werden müsste. Denn ganz offensichtlich ist derjenige, der normalen Bruttolohn bekommt und der darauf, ich sage das gerade in der Spitze, bis zu 60% Steuern und Abgaben bezahlt, der muss ja auf sein verausgabtes Einkommen nochmal Steuern bezahlen, nämlich Mehrwertsteuer. Also wenn das ein Argument wäre, dann müsste man auch die Mehrwertsteuer abschaffen. Und insoweit gilt halt in Deutschland der Grundsatz, jedes Einkommen, das erzielt wird, warum auch immer, ist im Prinzip steuerpflichtig. Wir haben nur das Problem, der Lohneinkommensbezieher bezahlt in der Spitze 60%, der sehr gut verdienende Selbstständige bezahlt in der Spitze 50% Und Vermögens- und Kapitalerträge müssen überhaupt nur dann besteuert werden und versteuert werden, wenn sie einem konkret zufließen in Euro und Cent mit 25% und im Regelfall sind sie ganz steuerfrei.
Es gab ja früher auch noch eine Vermögensteuer. 1997 wurde die abgeschafft. Warum nochmal?
Die Vermögensteuer wurde 1997 nicht abgeschafft, darauf lege ich Wert, sondern außer Kraft gesetzt. Die Vermögensteuer ist bis heute als Gesetz vorhanden, nur hat das Bundesverfassungsgericht 1996 entschieden, eins kann natürlich nicht sein, wenn jemand Immobilien besitzt, im Wert von zum Beispiel 10 Millionen Euro, dann kann man die nicht so besteuern, als ob er Geldvermögen von 500.000 Euro besitzt. Das heißt, es war eine völlige ungleichmäßige Besteuerung der Vermögenswerte und das Verfassungsgericht hat ausdrücklich bestätigt, dass erzielbare Erträge besteuert werden können. Denn bis dahin war ja das Argument, und so gilt es ja auch heute noch, dass jemand sagt, ja, aber ich habe zwar ein Vermögen von 10 Millionen Euro, aber ich beziehe daraus ja gar keine Vermögenserträge und woraus soll ich denn da meine Vermögensteuer bezahlen, wenn mir überhaupt nichts zufließt? Und da hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich, unter Vorsitz übrigens von Professor Kirchhoff, entschieden, das ist zulässig, der Staat kann auf typischerweise erzielbare Vermögenserträge Steuern erheben. Das tut er übrigens auch bei der Grundsteuer. Die Grundsteuer muss jeder bezahlen, unabhängig davon, ob er Vermögenserträge erzielt oder nicht. Und genau die gleiche Besteuerung von möglichen Erträgen, also von erzielbaren Erträgen, stellt die Vermögensteuer dar.
Jetzt ist auch ein Problem, was Sie in Ihrer Studie bemängelt haben, die derzeitige Erbschaftssteuer. Wie die abläuft.
Die Erbschaftssteuer, muss man ganz klar sagen, da hat sich die CSU und die FDP, weiß Gott, nicht mit Ruhm bekleckert. CSU und FDP sind grundsätzlich gegen Erbschaftssteuern. Man hatte nicht den Mut, das in aller Öffentlichkeit zu verkünden und hat deshalb ein eindeutig verfassungswidriges Erbschaftssteuergesetz gemacht. Das wurde ja bereits damals als verfassungswidrig erkannt und beurteilt. Dann hat man das Erbschaftssteuergesetz reformiert und jetzt ist es wieder verfassungswidrig. Der Bundesfinanzhof in München hat das bereits entsprechend festgestellt, dass es wahrscheinlich verfassungswidrig ist und hat bereits erklärt, dass es demnächst das Erbschaftssteuergesetz zum wiederholten Mal beim Verfassungsgericht zur Vorlage vorlegt und es ist relativ unstrittig, dass das jetzige Erbschaftssteuergesetz verfassungswidrig ist, denn Zahlen tun letztendlich nur die schlecht beratenen Erben von Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen Euro. Die kleinen Erbschaften sind sowieso durch Freibeträge freigestellt und die großen Erbschaften können durch geeignete Steuerkonstruktionen ganz legal von Erbschaftssteuer freigestellt werden. Es ist eindeutig verfassungswidrig. Und deshalb, dass die Planung von CSU und FDP war natürlich genau das so zu machen, dass das Verfassungsgericht das Erbschaftssteuergesetz für verfassungswidrig erklärt und es wird auch nächstes Jahr allerspätestens passieren und dann würde man auch das Erbschaftssteuergesetz außer Kraft setzen. Und dann hätten natürlich genau diejenigen, die gegen Vermögens- und Erbschaftssteuer sind, endlich ihr Ziel erreicht, nämlich Vermögensteuer außer Kraft zu setzen, das ist 1997 passiert, und die Erbschaftssteuer endgültig außer Kraft zu setzen. Und das wird dann, wenn diese Planungen aufgeben, spätestens im Jahr 2013 passieren.
Neonazistische Umweltschützer und Umweltschützerinnen? Anfang Januar veröffentlichte die grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung eine Broschüre mit dem Titel »Braune Ökologen – Hintergründe und Strukturen am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns«. Die Broschüre beleuchtet das Konzept der neonazistischen Ökobewegung von mehreren Seiten. Dabei verschweigt sie auch nicht die Ursprünge der ökologischen Bewegung, die oft negiert werden. Cora Hoffmann von Radio Z aus Nürnberg sprach mit dem Journalisten Thoralf Staudt, einem der Autoren der Broschüre, über das neue grüne Bewusstsein der Nazis.
Anfang Januar wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung eine umfangreiche Broschüre mit dem Titel »Braune Ökologen« herausgegeben. Wie kam es denn zu diesem Projekt, zu dieser Zusammenarbeit?
Na ja, genau kann es die Heinrich-Böll-Stiftung sagen. Ich als Journalist habe nur bei meinen Recherchen, die ich schon seit einigen Jahren an dieser Schnittstelle mache, gesehen, dass das Thema für Umweltverbände, für ökologisch interessierte Leute, wenn schon nicht ein Tabu, so doch unangenehm ist. Also sich die Frage zu stellen, wo gibt es denn vielleicht Berührungspunkte zwischen Rechtsextremismus und Umweltschutz oder zwischen Ökologie, oder wo versuchen Rechtsextremisten bei uns anzudocken und wo bietet die Ökologieszene eine offene Flanke. Deshalb finde ich es sehr gut und verdienstvoll, dass die Heinrich-Böll-Stiftung als sozusagen grünennahe Stiftung sich selber dieses Themas angenommen hat und eine ganze Reihe von Journalisten und Wissenschaftlern zu der Frage hat schreiben lassen.
Wie kommt es denn, dass da viele Menschen so, oder viele Menschen, die sich mit dem Umweltschutz beschäftigen, da so Berührungsängste haben, sich überhaupt damit zu beschäftigen oder da so ein Unbehagen verspüren?
Naja, es ist natürlich unangenehm, sich mit Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Per se ist das ein unangenehmes Thema. Es macht ja keinen Spaß. Es ist schöner, die Umwelt zu schützen. Aber in der Tat ist es auch besonders unangenehm, wenn man sich eingestehen muss, dass die Wurzeln der deutschen Ökologiebewegung oder der deutschen Umwelt- und Naturschutzbewegung vor ungefähr 100 Jahren schon zu einem Gutteil braun und völkisch und antimodern waren. Und so wie sich viele Anthroposophen scheuen, die Frage zu stellen, ob Rudolf Steiner vielleicht ein Antisemit war, so ist es natürlich unangenehm für Ökologen heute zu schauen, ob die Leute, die Verbände gegründet haben und die Bewegung gegründet haben, damals völkische, nationalistische, rechtsextremistische Ansichten hatten. Also klar, schön ist das nicht, umso wichtiger ist es, das trotzdem zu machen.
Versuchen die neuen neonazistischen Umweltschützer oder Tierrechtler, sich in den bestehenden Strömungen einzubringen, oder laufen deren Bemühungen parallel?
Es gibt beides. Also es gibt zum einen die Strategie, sich in bestehende Organisationen, Bürgerinitiativen, Bewegungen sozusagen einsickern zu lassen und einzuschleichen. Das hat an einigen Orten relativ funktioniert. Gerade Mecklenburg-Vorpommern gab es da einige Beispiele, wo zum Beispiel eine Bürgerinitiative gegen einen neuen Braunkohletagebau irgendwann merkte, hoppla, hier sind ja NPD-Leute bei uns dabei. Oder auch bei Antigentechnik-Initiativen haben Rechtsextremisten aus dem Umfeld der NPD versucht, in Führungspositionen zu kommen. Also das ist die eine Strategie, und dahinter steckt natürlich, das kann man auch in Strategiepapieren nachlesen, der NPD, sich sozusagen ein besseres Image zu geben und in diese ja in der Öffentlichkeit ziemlich anerkannten Organisationen sozusagen einzubetten und dann zu zeigen, dass man ja eigentlich ein guter Mensch ist und nicht nur ein Rassist. Also da geht es um eine Verharmlosung des Rechtsextremismus in der Außendarstellung. Aber daneben gibt es tatsächlich in der rechtsextremistischen Szene auch Versuche, eigene Gruppen zu gründen, eine eigene Zeitschrift zu gründen, zum Beispiel Umwelt und Aktiv ist es, die in Bayern seit ein paar Jahren erscheint, wo sozusagen versucht wird, in die rechtsextremistische Szene hinein das Thema zu propagieren und zu sagen, liebe Kameraden, liebe Nationalisten, wir sollten uns auch um die Umwelt kümmern, denn die brauchen wir ja für ein Überleben des deutschen Volkes. Also so ist da dann immer der Subtext dabei.
Was ist denn genau der ideologische Unterbau dieser neuen braunen Ökologen? Ist es dieses Blut und Boden, das soldatische Vaterland, oder ist es diese Verknüpfung, Mystizierung, Frau, Natur, Mutterboden?
Auch da gibt es beides. Da gibt es einen sehr guten Aufsatz in der Broschüre, was genau diese beiden Blicke oder diese beiden Deutungsmöglichkeiten ausführt. Wenn man es kurz machen will oder einfach machen will, der Slogan bei den Rechtsextremisten oder vor allem bei der NPD ist immer, Umweltschutz ist Heimatschutz. Und da klingt es mit, also sozusagen für die Rechtsextremisten ist der Schutz der Umwelt ein Mittel zum Zweck des Volkserhalts. Und das ist dann eben auch schon gleich der Unterschied zwischen einem, ich nenne es mal, reinen Ökologen, dem es um die Natur und den Wert der Umwelt an sich ja erstmal geht, und einem Rechtsextremisten, für den klar ist, er will die Natur schützen als Lebensgrundlage für das deutsche Volk. Und wenn man sich die Argumentation anschaut, zum Beispiel rechtsextremistischer Gentechnikgegner, da geht es dann vor allem gegen US-amerikanische Konzerne, die die Ernährungsautonomie des deutschen Volkes in Frage stellen. Und für einen Rechtsextremisten ist es natürlich wichtig, in einem Kriegsfall, dass sich Deutschland mit dem deutschen Bauernstand, wie es dann heißt, selbst versorgen kann und selbst ernähren kann. Und das ist dann sozusagen der Grund der meisten Rechtsextremisten gegen Gentechnik. Und da geht es nicht um den Schutz der Natur. Also es ist immer ein Mittel zum Zweck sozusagen des Nationalismus.
Die Broschüre legt ihren Schwerpunkt auf Mecklenburg-Vorpommern. Können Sie speziell etwas zur Situation in Bayern sagen?
Ja, in Bayern ist, glaube ich, diese Redaktion von Umwelt und Aktiv angesiedelt. Es gibt auch in Bayern in der NPD einige Leute, die finden, man müsste mehr auf die Umwelt schauen und das auch in der Außendarstellung der Partei irgendwie stärker vertreten, weil natürlich das Image der NPD oder auch von Rechtsextremisten ist ein Problem. Das sind Leute, die eine gewaltförmige oder eine gewaltoffene Ideologie vertreten, die einen Rassismus vertreten, die aus guten Gründen in der Öffentlichkeit schlecht angesehen sind. Und wenn sie dann sagen, wir sind auch für den Erhalt der bayerischen Wälder oder ähnliches, ist das natürlich erstmal in der Öffentlichkeit was, mit dem man gut dasteht. Und zu Bayern fällt mir noch ein, ich glaube, es war in den 60er Jahren ursprünglich eine Idee der damaligen NPD-Landtagsfraktion, die es ja gab, den Nationalpark Bayerischer Wald einzurichten, womit sich die Partei heute noch gerne schmückt. Aber wie gesagt, denen geht es dann immer nicht um den Wald an sich oder die Bäume an sich, sondern bei denen ist es dann immer kulturell und national aufgeladen.
In der Einleitung der Broschüre heißt es, dass die Rechten versuchen, in das lukrative Geschäft des biologischen Anbaus und Vertriebs einzusteigen. Ist Ihnen das schon gelungen?
Punktuell in Mecklenburg-Vorpommern wohl ja. Das habe ich nur auf Veranstaltungen dort berichtet bekommen, dass es dort eben Ökobauern gibt, die sich mit Produkten auf die Märkte stellen, die Produkte an große Handelsketten abliefern. Und an diesen Produkten sieht man jetzt natürlich erstmal nicht, dass die Leute, die herstellen, Blut- und Bodenideologen sind. Und denn der Apfel ist dann eben grün oder rot und nicht braun. Deshalb ist das dann auch schwierig nachzuvollziehen. Aber es gibt eben in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile auch Bemühungen, darüber aufzuklären und zu sagen, von diesem oder jenem Bauernhof, wenn ihr da Produkte kauft, dann unterstützt ihr Leute, die neben ihrer bäuerlichen Arbeit rechtsextremistische Ideologie verbreiten.
Gibt es da eine bestimmte Plattform oder Netzwerk, eine Internetseite, die sich damit befasst? Also dass dort zum Beispiel Namen von Höfen genannt werden, die anscheinend einen neonazistischen Hintergrund haben, sodass diese Produkte boykottiert werden könnten?
Nee, sowas kenne ich noch nicht. Ich habe gehört, dass eben tatsächlich die Anbauverbände mittlerweile schon ein bisschen genauer hinschauen wohl, wer bei ihnen da Mitglied ist. Aber eine richtige Boykottliste, eine richtige Liste von Betroffenen kenne ich noch nicht.
Cora Hoffmann von Radio Z aus Nürnberg sprach mit dem Journalisten Thoralf Staudt. Die komplette Broschüre Braune Ökologen, Hintergründe und Strukturen am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns findet man auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung auf www.böll.de. Im kommenden April wird in mehreren Ländern hingewiesen werden auf die seit über 3 Jahre andauernde Haft des afroamerikanischen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. In Berlin wird es dazu am 21. April eine Demonstration geben, an der auch ein ehemaliger Mitgefangener von Mumia Abu-Jamal namens Harold Wilson teilnehmen wird. Ein Kommentar des Free Mumia-Bündnisses.
Mumia Abu-Jamal wird wie so viele andere politische Gefangene in den USA seit Jahrzehnten festgehalten, ohne dass es irgendwelche Beweise für die seiner Verurteilung zugrunde liegenden Vorwürfe gäbe. Zwar erkannte der oberste Gerichtshof Ende 2011 an, dass das im Jahr 1982 ausgesprochene Todesurteil ein Verfassungsbruch darstelle. Dennoch will die Justiz den kritischen Journalisten und Aktivisten weiterhin in Haft halten. Mumia war und ist Teil einer Bewegung, die sich nicht mit einigen Zugeständnissen oder nichtssagenden Reformen abspeisen lässt. Der systematische Rassismus, der seinen stärksten Ausdruck in der bis heute unter anderem Namen fortgeführten Sklaverei in den USA findet, brachte und bringt viele in Bewegung. Während die Gefängnisnation USA mit über 2,5 Millionen Gefangenen heute mehr Afroamerikanerinnen und Amerikaner in der Gefängnisindustrie ausbeutet als zur Zeit der offiziellen Sklaverei, führt die aggressive Außenpolitik des Landes weltweit zu Krieg und Elend. Innerhalb der USA sind rund ein Drittel der Bevölkerung weitestgehend von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Neben den People of Color, die der staatlichen Gewalt in Form von Armut unterlassener Versorgung, zum Beispiel bei Bildung und Gesundheit, sowie gezielter rassistischer Verfolgung durch Polizei und Justiz ausgesetzt sind, werden zunehmend auch ehemals privilegierte Teile der weißen Arbeiterinnenklasse und Studierte existenziell bedroht. In diesem Zusammenhang entdecken viele die radikalen Ansätze vergangener Bewegungen wieder und stellen erstaunt fest, dass die Kämpfe um Freiheit und Gerechtigkeit in manchen Phasen der letzten 40 Jahre bereits erfolgreicher waren. Jedoch wurden Grundrechte in den USA nicht erst seit September 11 systematisch abgebaut und staatliche Repression mit geheimdienstlichen Mitteln öffentlich legitimiert, wie das Counterintelligence Program oder auch COINTELPRO so anschaulich gezeigt hat. Die völlige Missachtung individueller Rechte wird nicht nur in dem vor wenigen Wochen beschlossenen National Defense Authorization Act, kurz auch NDAA, deutlich, der Militär und Geheimdiensten ungehinderten Zugriff auf jede US-Bürgerin oder Bürger gibt. Vor allem zeigt sich das an der Existenz tausender politischer Gefangener, die zum Teil bereits seit den 1960ern festgehalten werden. Sie zu befreien, wird einer der Schlüssel für gegenwärtige und zukünftige Bewegungen sein, die eigene Schere im Kopf zu überwinden und allen Beteiligten die Kraft gemeinsamer Solidarität bei der Überwindung von Kapitalismus und Staatsgewalt deutlich zu machen. Erfreulicherweise ist es momentan gerade dort die Occupy-Bewegung, die den Zusammenhang der aktuellen Kämpfe mit denen der Black Panthers, Native Americans, Chicanas und vieler anderer erkennt und seit Februar 2012 zu Aktionstagen unter der Losung Occupy the Prisons überall in den USA aufruft. Mumia Abu-Jamal hat sich über Jahrzehnte trotz Lebensbedrohung und brutaler Haftbedingungen immer für andere eingesetzt und durch seine Analysen, Bücher und Beiträge den Blick auf eine befreite Gesellschaft wachgehalten. Noch vor wenigen Monaten hielt es die Mehrheit der Beobachtenden für unmöglich, dass er dem staatlichen Mord durch die Todesstrafe entgehen könnte. Kontinuierliche Solidarität hat ihn nicht nur aus dem Todestrakt geholt, sondern auch die nachträgliche staatliche Rache in Form der Isolationshaft überwunden. Mumias Befreiung ist möglich und würde damit auch alle anderen politischen Gefangenen in den USA in das Licht der Öffentlichkeit bringen. Kommt am Samstag, den 21. April, nach Berlin zur Demonstration für seine Freilassung und die der politischen Gefangenen, zur Abschaffung der modernen Sklaverei in Form der Gefängnisindustrie und zur Abschaffung der Todesstrafe. 16 Uhr, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin-Mitte. Gemeinsam mit Mumias ehemaligen Mitgefangenen Harold Wilson, die zusammen 17 Jahre im Todestrakt in Pennsylvania verbracht haben.
Das war ein Kommentar des Free Mumia Bündnisses. In den vergangenen Wochen hörten wir viel über Griechenland, über die Sparpakete, die Streitereien zwischen den Regierungsparteien und über die Proteste dort. Doch noch ein weiteres sogenanntes Sorgenkind unterliegt dem europäischen Sparzwang: Portugal. Wie in Portugal gespart wird und wie die Bevölkerung darauf reagiert, berichtet nun Radio Frei aus Erfurt.
Die Massenproteste im März 2011 trugen zum Sturz der sozialdemokratischen Regierung bei. Kleinere Proteste fanden statt gegen Preiserhöhungen im Nahverkehr oder die Stilllegung von Bahnstrecken. Und nach dem Wahlsieg der Konservativen im Juni 2011 konnten die linken Oppositionsparteien lange keine kämpferischen Positionen entwickeln. Erst im Herbst 2011 kam der Protest dann in Schwung.
Am 1. Oktober kam es zu Gewerkschaftsdemonstrationen und Ende des Monats dann zu einer Aktionswoche mit Kundgebungen und kurzen Warnstreiks. Am 15. Oktober organisierten dann eher partei- und gewerkschaftsunabhängige Kräfte Proteste, die sich an die globalen Krisenproteste anschlossen. Einige 10.000 Menschen nahmen an Aktionen in zahlreichen portugiesischen Städten teil. Am 24. November 2011 war der Generalstreik selbst mehr als spürbar. In vielen Städten fiel der öffentliche Nahverkehr aus, Behörden und Schulen blieben geschlossen, Flughäfen und Hafenanlagen standen still. In größeren Städten fanden Kundgebungen und Demonstrationen statt. In Lissabon kam es vor dem Parlamentsgebäude zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den DemonstrantInnen. Finanzbehörden wurden mit Molotow-Cocktails und Farbkanistern angegriffen. In Porto waren einige tausend GewerkschafterInnen auf einer Kundgebung der CGTP, während anarchistische, libertärsozialistische und linksradikale Gruppen am Rande der Kundgebung kreative und gewaltfreie Aktionen durchführten. Am 2. Februar legte ein Streik der Transportarbeiter die Hauptstadt lahm und am 11. Februar 2012 gingen in Lissabon 300.000 Menschen auf die Straße.
Und immer wieder gibt und gab es auch kleinere Aktionen. Die Proteste richten sich gegen Maßnahmen, die auf Geheiß der Troika, der Geldgeber, durchgesetzt werden sollen. Die Massenproteste und Generalstreiks richten sich gegen Kürzungen der Renten, der Löhne und des Arbeitslosengeldes, gegen Steuererhöhungen und Verlängerung der Wochenarbeitszeit. Die kleineren Proteste gegen Schließung von Postfilialen, Erhöhung der Kosten des Nahverkehrs und gegen die Stilllegungen von Bahnstrecken. So viele Menschen auf der Straße. Werden die Menschen auf der Straße denn gehört? Ismail Kupeli?
Ja, die Menschen werden gehört. Es gibt auch schon innerhalb des konservativen Lagers Versuche, diese Unzufriedenheit irgendwie zu kanalisieren, irgendwie aufzunehmen. Also der konservative Staatspräsident hat die schlimmsten Maßnahmen selber kritisiert und einige Minister, die vielleicht einen Schritt zu weit gegangen sind, ebenfalls kritisiert. Also das wird schon versucht, das zu kanalisieren.
Und wurden die dann auch zurückgenommen?
Nein, die Maßnahmen? Nein, natürlich nicht. Sie werden halt nur als umstritten und als kritikwürdig dargestellt. Also es geht sozusagen nur um eine symbolische Politik. Da spielt aber auch rein, dass eigentlich gar nicht so viel Spielraum ist überhaupt für eine eigenständige Politik hier in Portugal. Also selbst wenn die Konservativen das wollten, könnten sie gar nicht eine andere Politik fahren, wenn sie nicht riskieren wollen, dass weitere Kredite fließen.
Naja, Schäuble hat schon gesagt, dass Portugal die Ansprüche übererfüllt. Insofern würde ich schon sagen, dass Portugals Regierung so schon sehr strikt bei den Sparplänen ist.
Ja, das durchaus. Also Schäuble hat Portugal gelobt im Vergleich zu Griechenland. Was das dann konkret dann heißt, muss man sich noch anschauen. Also bis jetzt sind ja die EU-Pläne nicht korrigiert worden. Also zu der Frage, werden die Menschen gehört? Ja, ob das in ihrem Sinne ist, ist nochmal eine andere Frage. Im Parlament sind ja nochmal die beiden linken Oppositionsparteien und da wird eigentlich auch die Kritik auch im Parlament getragen. Aber noch reicht das nicht aus, dass die gegenwärtige Politik korrigiert wird.
Und wer genau geht auf die Straße? Also die Jugend ist es, wie es oft so gesagt wird, ja nicht unbedingt, also natürlich auch, aber nicht nur. Ist es außer die Kommunistische Partei und die große Gewerkschaft, die der Kommunistischen Partei nahesteht, noch jemand? Also gibt es außerparlamentarisch organisierte Gruppen?
Also es gab zum einen nach diesen März-Protesten, also März-2011-Protesten, eine ganze Reihe von, ich glaube auf Deutsch würde man sagen, Volksversammlungen. Also das Treffen auf zentralen Plätzen, wo Menschen sich zusammensetzen und versuchen, weiterhin Proteste zu organisieren. Das ist dann quasi ohne Parteiengewerkschaften. Also da sind natürlich Aktivisten von verschiedenen Gruppen auch mit dabei, aber es sind auch eine ganze Reihe von bisher nicht organisierten Menschen. Bis zum Sommer letzten Jahres gab es diese ganzen Volksversammlungen. Das ist etwas eingeschlafen. Das wurde dann im Herbst wieder etwas aktiviert. Daneben gibt es inzwischen auch anschließend an die globalen irgendwie Occupy-Bewegungen auch hier ähnliche Strukturen. Es gibt auch da andere Vernetzungen. Und wie schon gesagt, also die März-Proteste im letzten Jahr waren selbst organisiert und diese kleineren Proteste, die sich um einzelne lokale Forderungen stellen, sind auch oft selbst organisiert. Und daneben gibt es noch eine ganze Reihe von linksradikalen, anarchistischen Gruppen, die ebenfalls eigene Aktionen organisieren.
Und schaffen es die Gewerkschaften, die Kommunistische Partei und außerparlamentarische Gruppen, sich zu organisieren? Also hier war 2010 noch zu lesen, es ist entwicklungsfähig. Du selbst schriebst, dass es eben noch verbessert werden muss. Gibt es inzwischen da bessere Vernetzung?
Hier in Portugal ist das so, dass die Kommunistische Partei und ihre Verbände sozusagen relativ lange so dominant waren, dass sie eigentlich kein großes Bedürfnis hatten, sich mit anderen Kräften auszutauschen. Das ist jetzt etwas aufgebrochen. Da passieren ein paar Sachen. Es gab auch vor den Wahlen im letzten Jahr, das ist auch für die hiesigen Verhältnisse etwas neu, Gespräche zwischen dem Linksblock und der Kommunistischen Partei. Da passieren schon einzelne Sachen. Also es wird schon teilgenommen an den Aktivitäten der anderen. Es findet schon ein Austausch statt. Es gab zum Beispiel auch bei den Protesten jetzt am 15. Oktober letzten Jahres, da war das zum Beispiel sehr, sehr überraschend zu sehen, dass auch Funktionäre der Kommunistischen Partei bei diesen selbstorganisierten Protesten geredet haben, und zwar in einer Weise, dass sie die Eigenständigkeit und auch die Stärke dieser Proteste anerkennen und da jetzt nicht versuchen, ihren Stempel drauf zu drücken. Also es gibt da schon Lernprozesse und auch Kooperationsprozesse. aber das ist noch alles zum Entstehen.
Also noch ein Land neben Griechenland, was die Sparmaßnahmen zu spüren bekommt, von der Troika der Europäischen Union vorangetrieben. Laut den Vertretern der EU, um das Land zu retten. Was mit den sogenannten Sorgenkindern der EU im Sommer passiert, wenn der europäische Rettungsschirm in Kraft tritt, werden wir sehen. Bis dahin und auch danach heißt es wohl dort weiterhin, Vernetzung der Gruppen vorantreiben, die die sozialen Proteste organisieren.
Das war es für heute wieder mit ZIP FM. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann von Radio Dreieckland. Tschüss.